Also bis aufs Bundling kannst du mit TypeScript fast alles machen.
Ja. Ja gut, aber ich meine, das ist TypeScript. Die haben sich noch nie um Breaking Changes groß was gekümmert. Also habe ich das so gemerkt, dass das tatsächlich geht, dass man so ein Fluent Interface Prototype Patching Ding in TypeSafe machen kann mit, sagen wir mal, viel Aufwand, aber je nachdem könnte der sich tatsächlich lohnen, glaube ich. Working Draft Revision 631.
Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de. Wir freuen uns auf dich.
Halli, hallo, hallöle. Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 631. Heute ist am Start der Stefan.
Hallo, servus.
Meine Wenigkeit, der Peter, unser gemeinsames Energielevel pendelt ungefähr bei 0,1, aber das macht nichts. Wir haben uns trotzdem zur Aufgabe genommen, die Release Notes von TypeScript 5.6 zu bearbeiten, ignorieren, was auch immer. Ihr kennt das ja.
Jo.
Ja, ich meine, es läuft ja gerne mal so, dass egal, was wir vornehmen als Thema, endet ja selten dann darin, dass wir wirklich darüber reden. Ich habe mir tatsächlich gestern aus Gründen nochmal in Schnelldurchlauf unsere Folge zu Abstraktion angehört, die ja vor kurzem erschienen ist, die jetzt, wo wir aufnehmen, gerade die aktuelle ist. Da geht es auch nur im allerweitesten Sinne um Abstraktion.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann schon ein Meta-Level ist, dass wir versuchen, das Thema an sich zu abstrahieren und dann auf ganz andere Themen kommen. Aber das kann ich echt nicht mehr sagen, es ist für mich schon die Vergangenheit, es ist schon 5 Wochen her. Und wer hat dieses Zitat vorgebracht? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das muss jetzt gucken, gegen Skandal der Österreicher sein. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber ich habe absolut keine Ahnung, was wir alles vor 5 Wochen gesprochen haben. Nein, der Konrad Adenauer war das. Das ist tatsächlich ein Zitat von Konrad Adenauer. Spannend, warum wir das kennen.
Naja, ich glaube, zu der damaligen Zeit war das ein Zitat, das viele, glaube ich, für relevant befunden haben. Ja. Aber es ist ja auch für uns hier ein Evergreen. Ja, ich würde mal sagen, also jetzt, wo wir es hier aufnehmen, ist TypeScript in der Version 5.6 Beta gerade frisch angekündigt worden. Also, na gut, auch nicht mehr so frisch, aber immerhin. Und wir nehmen uns einfach mal das vor und versuchen da mal so im Rahmen dessen so ein bisschen darüber zu reden und gucken mal, wo uns das hinführt, oder?
Jo, sehr gern.
Tja, wie mittlerweile ja üblich und wie ja in unserer letzten TypeScript-Folge, die wir ja Peak TypeScript genannt haben, schon festgestellt, ist es so, so der richtige Bringer ist da jetzt so nicht drin, würde ich mal behaupten. Die Revolution bleibt aus, warum auch immer. Ja. Jedenfalls haben wir es jetzt so, dass TypeScript meckern kann, wenn es feststellen kann, dass ein Conditional immer true oder immer false ist, weil man irgendwas in den Kopf reingeschrieben hat, das keinen besonderen Sinn ergibt. Also if irgendein regulärer Ausdruck, da kommt ein Objekt raus, dit ist immer truthy, also läuft das immer und da meint jetzt dann TypeScript drüber meckern zu müssen?
Ja, genau. Also ich glaube, das läuft hinter einem Flag, wenn ich mich nicht ganz irre. Nö, ich glaube, das ist Default dann. Hilfe, das ist mein erster Einsatz und schon komplett daneben. Ja, also tatsächlich so, es gibt truthy Ausdrücke, die eventuell keinen Sinn ergeben. Ich glaube, das ist die Mutter des Gedanken.
Genau.
Als Beispiel wird dort eben Regular Expressions gezeigt, die ja eben halt auch immer truthy sind, beziehungsweise wenn du das größer gleich die beiden Zeichen vertauscht, was jetzt mir auch hier und da schon mal passiert ist, ne? Dann sagt er, hey, warte mal, dieser Check ist eigentlich invalide, weil der ist immer true, nicht? Vielleicht möchtest du das gar nicht.
Genau, weil wenn du bei Vertauschen von größer gleich du ja eine Function definierst.
Ja, genau. Genau, tatsächlich, ja.
Also vorausgesetzt, linke Hand ist tatsächlich ein gültiger Variablenname. Mhm. Was? Also, ich weiß nicht, der Fall scheint mir ein bisschen konstruiert zu sein. Wann passiert das schon mal?
Also tatsächlich ist eher das Beispiel, das später ist, wo du vielleicht die Klammern falsch setzt, wenn du mehrere Conditions abfragst, ist wahrscheinlich eher das, was einmal passieren kann, nicht, weil das wird schnell unübersichtlich. Mhm. Und da finde ich es eigentlich nicht so schlecht, dass es einen Check gibt, ob die Condition jetzt Sinn ergibt oder nicht. Was ich mich frage, ohne dass ich es jetzt ausprobiert habe, gilt das auch bei Schleifen, weil tatsächlich ist ja sowas wie ein while true doch etwas, das man hin und wieder braucht. Mhm. Also eine Endlosschleife, aus der man dann irgendwo im Kontrollflow hinausbricht oder auch nicht. Ne?
Ja, nee, das ist definitiv, das ist explizit erlaubt.
Okay.
Also das Ganze ist wirklich gedacht so als Fehlerschutzmechanismus dagegen, dass du das unbeabsichtigt machst. Und die Idee ist, wenn du sowas schreibst wie if true oder while true, dass man dann davon ausgeht, dass das tatsächlich Absicht ist.
Mhm. Ja, cool. Ne? Ich bin gespannt, also, wenn ich das aktiviere, meine Projekte, ob man das irgendwo auf die Füße fällt.
Ich bezweifle das, weil so Constant Conditions, darüber meckert ja auch ESLint schon.
Ja. Ja, also okay, cool.
Da weiß ich ja, dass ich den tatsächlich halt sagen meine muss.
Projekte haben.
Naja, aber da muss ich tatsächlich irgendwie sagen, dass ich so Sachen wie while true whitelisten möchte, dass das erlaubt ist, weil das per Standard oder zumindest per Standardkonfiguration meiner ESLint-Config, die ich immer von A nach B kopiere, tatsächlich nicht erlaubt ist. Und das muss man dann halt immer so aktivieren.
Ja.
Sie sagen, das soll in Tests schon sehr viel gebracht haben. Ich weiß nicht, aber meine Güte, es wird halt eben auch nicht schaden.
Was mich wundert, ist, dass da nicht irgendwo ein Sicherheitsflag aktiviert wird oder so. Also, dass das, wenn ich jetzt die Release-Notes richtig gelesen habe, ist das einfach per Default on. Ne?
Es ist ja ein
Man kann jetzt argumentieren, dass das auch Gültigkeit hat, dass das immer dabei ist. Macht halt Migration immer ein bisschen schwierig. Nicht?
Ja gut, aber ich meine, das ist TypeScript, die haben sich noch nie um Breaking Changes groß was gekümmert. Also halt schon, manchmal, aber halt öfter mal auch nicht. So, die Idee ist halt, wenn wir sozusagen, also ich meine, die Idee ist ja natürlich, wir stellen das fest und dadurch können wir genauer sagen, dein Code ist wahrscheinlich richtig, wahrscheinlich falsch, also lassen wir das einfach mal unter Verbesserung laufen. Also weil ich meine, Breaking Changes sind ja der Charakter von TypeScript, also zum Break-in ist es da. Insofern kann ich es irgendwo verstehen und ich gehe halt, wie gesagt, durch ESLint und sonstige Beobachtungen, wie mein Programm funktioniert normalerweise, wie gedacht, davon aus, dass das nicht bei besonders vielen Leuten allzu arg ins Kontor schlagen wird.
Ja, da stimme ich dazu. Ich meine, das ist bei gewissen Features, musst du dich fragen, wo gehören die wirklich hin? Ist das jetzt sinnvoll, das Ganze in TypeScript zu haben oder ist ESLint der richtige Platz dafür?
Naja, man könnte sich die Frage stellen, ob die Features, die wir jetzt in diesem TypeScript-Release haben, tatsächlich ein TypeScript-Release rechtfertigen.
Du, das TypeScript-Release wird alleine durch die Kadenz gerechtfertigt.
Absolut.
Also, so ehrlich muss man sein.
Ja, nee, ich meine, ist ja offiziell so, die haben ja ihren Fahrplan und die können dir Jahre im Voraus sagen, wann sie Version so und so releasen, weil das halt eben nach dem strikten Fahrplan, ich glaube viermal im Jahr ist es, halt eben erscheint. Ja, die Frage ist halt, ist das dann irgendwie sinnvoll oder könnte man das irgendwie größer bunchen? Weil ich meine, es sind ja halt immer schon Breaking Changes zu einem gewissen Grad. Das ist zumindest mal ein NPM-Install, das man machen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob man nicht vielleicht dieses Ding und das nächste Release hätte zusammenpacken können und dann einfach so halbjährlich eine neue Version rausbringen würde. Ich meine, einige sind langsamer als das, warum nicht TypeScript auch? Aber hey, was weiß ich.
Ja.
Also die Frage, die ich natürlich hätte, wäre, wenn man irgendwie jetzt so richtig, richtig, richtig viel Code hat, wenn man irgendwie so ein sehr großer Laden ist, vielleicht kannst du mir dazu was sagen, ob das irgendwie tatsächlich hilfreich ist, wenn Releases passieren, nicht wenn es was Neues und Wichtiges und zu Patchendes gibt, sondern wenn es tatsächlich nach der Kadenz geht. Ist das besser oder ja, schlechter?
Da kann ich schon ein paar Geschichten erzählen dazu. Also prinzipiell ist es so, wenn wir von TypeScript und Frameworksrecht reden, sind wir immer lange hinten nach. Also prinzipiell. Ist auch schwierig, solche grundlegenden Tools zu aktualisieren, weil eben Mutter des Gedanken halt auch diese Breaking Changes sind. Nicht? Das heißt, du aktualisierst ja nicht einfach nur deine Software, sondern du gehst davon aus, dass du noch auch etwas Wartungsaufwand hast, damit du deine Software wieder richtig hinbekommst. Und das ist gerade bei TypeScript stark der Fall. Wir haben eh schon oft darüber gesprochen, dass jede Version eigentlich Breaking Changes inkludiert, dass das ja auch der Sinn von TypeScript ist, dass weitere Fehler auftauchen können. Und von dem her ist das schon problematisch, nicht? Du musst halt nachher argumentieren, naja, ist jetzt besser, du brichst deine Software viermal im Jahr und hast dafür weniger Wartungsaufwand oder machst du das zweimal im Jahr und der Aufwand ist dafür doppelt so hoch. Das könnte ich jetzt tatsächlich auch nicht quantifizieren. Das ganze Thema haben wir auch bei Frameworks, nicht? Also gerade Angular war bei uns dort immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, die releasen ja auch so zweimal im Jahr.
Auf jeden Fall auch regelmäßig.
Ja, und bei Angular ist es tatsächlich so, nachdem wir ein paar Modifikationen haben, oder sagen wir nicht Modifikationen, wir haben noch so einen Zwischenlayer, der doch einiges abstrahiert von dem, was wir grundlegend machen bei uns in der Software, ist oft halt Entwicklungsstopp für einen Tag mit jeder Major-Version. Und das ist halt kritisch, nicht? Also gerade wenn du da mehrere Leute drauf hast, die entwickeln und du sagst, hey, bitte jetzt keine Merges machen für zwei Tage. Bitte den Sprint pausieren mit neuen Features, sondern Wartung unternehmen. Das geht ins Geld. Also massiv. Aber das bleibt nicht aus. Man muss aber auch gnädigerweise sagen, gerade bei Angular ist das in der letzten Zeit weniger problematisch geworden als wie es bei TypeScript. Und wir sind mittlerweile hingegangen, dass wir unsere Software so schneiden, dass das Teams sich selbst ausmachen können, wie viel TypeScript sie wollen, wie viel sie aktualisieren wollen und wie sie mit Framework-Dependencies umgehen. Funktioniert halbwegs okay. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Teil unseres Produkts sehe, das nennen wir App, weil es halt so eine self-contained App sein soll, können die wirklich dort relativ frei entscheiden. Steht und fällt halt dann mit den Dependencies, weil wenn du ein Design-System hast, das über alle Apps hinweg das gleiche ist und die aktualisieren auf eine neue TypeScript-Version, musst du nachziehen. Ne? Und dann hast du spätestens dort dann den Bruch. Ja. Aber für uns ist die Kadenz nicht viermal im Jahr bei TypeScript, garantiert nicht. Ist eher die React-Kadenz, das ist ja alle paar Jahre mal, ne? Mit den Major-Versions und da in Gottes Namen aktualisieren wir halt auch die TypeScript-Version, außer es gibt jetzt ein Feature, das wir unbedingt brauchen. Selten der Fall, wenn man ganz ehrlich ist. Also wir reden ja jetzt schon seit einem Jahr davon, dass die TypeScript-Features eher so ja, Kleinigkeiten sind oder Quality of Life Improvements, von denen wir eh schon immer ausgegangen sind, dass die stattfinden. Aber jetzt nicht mehr dieser große Wurf und von dem her kommst du jetzt mit einer Version 5.0 auch noch lange aus oder 5.1 und kümmerst dir nicht um die 5 oder 5.6 oder 5.7.
Das heißt aber, wenn ich bei euch im Laden ein beliebiges Projekt aufmache, kann ich jetzt nicht vorher erahnen, mit welcher Angular und oder TypeScript-Version ich das zu tun habe, weil da durchaus schon ein bisschen Divergenz.
Angular ist ein Monolith oder Monorepo, je nachdem, wie es das du nennen willst. Also da ist das absolut kein Problem. Das ist unsere vorherige Generation von unserem Produkt. Da ist alles in der Package.json ganz genau drin, was wir jetzt für Version haben und was wir jetzt für TypeScript darunter haben. Bei der aktuellen Generation von unserem Produkt ist es so, dass wir eben wegen diesem großen Wachstum unserer Firma und weil wir viele unterschiedliche Produktfeatures integrieren wollen, wir eher gesagt haben, hey, du schreibst jetzt eine App, wie wenn du für ein Telefon eine App schreiben würdest und wir stellen dir quasi ein Betriebssystem zur Verfügung. Das Betriebssystem erlaubt dir, dass du so globale Dinge holst wie den Benutzer oder den aktuellen Zeitrahmen, in dem sich unsere Auswertungen befinden. Du kannst Services raufrufen wie Dokumente, die du speichern willst oder die gemeinsame Datenquelle, unsere Time-Series-Datenbank und unsere Event-Datenbank, Das stellen wir alles zur Verfügung, da gibt es überall Schnittstellen, aber das, was an UI passiert und was du an Backend-Funktionalität schreibst, bist komplett du überlassen. Du kannst deine Dependency selbst verwalten, du kannst deine Framework-Versionen selbst verwalten. Nicht? Du musst natürlich mitziehen, wenn es Updates gibt, ne? Das ist eh ganz klar. Aber tatsächlich haben wir so auch sichergestellt, dass wenn es irgendwo mal eine App gibt, die verweist, aus irgendwelchen Gründen, nicht weil es das Team nicht mehr gibt, weil der Business-Fokus nicht mehr drauf ist, aber es gibt halt doch noch einige Nutzerinnen und Nutzer bei unseren Kunden, die diese Parse-Screens weiterverwenden wollen, dann existiert die halt so weiterhin und läuft in dem Rahmen unserer App mit und erlaubt uns halt dort maximale Flexibilität. Beziehungsweise erlauben wir auch Kunden, dass sie unser UI erweitern. Nicht? Die schreiben genauso eine App und die können sie dort austoben. Also wir geben ihnen React-Bindings mit. Wir haben SDKs, die plain JavaScript sind. Von uns aus können sie dort mit Svelte arbeiten, können sie mit Angular arbeiten, können sie mit irgendwas arbeiten. Das ist komplett egal. Sie brauchen nur den Ping-Pong zwischen der App-Shell und dem, was wir von ihnen laden. Und der Rest ist komplett ihnen überlassen. Ob sie jetzt TypeScript nennen oder nicht, ist uns wurscht.
Ja, gut, da macht das auch relativ viel Sinn, sich da einigermaßen von zu isolieren, weil sonst bist du ja quasi eingeklemmt zwischen Breaking Changes auf der einen Seite und wir wollen aber, dass unser einmal geschriebenes Zeug ewig weiter funktioniert auf der anderen Seite. Das willst du natürlich
ganz nicht. Ganz genau. Na, so gesehen ist das eigentlich schon für den Punkt, wo wir sind, eine ziemlich coole Architektur. Also da erlaubt uns sehr viel Flexibilität. Wir kaufen uns aber andere Dinge halt damit ein, die du halt akzeptieren musst, wie zum Beispiel das du theoretisch 6 verschiedene Versionen von React oder Angular laufen hast. Aber hey, das ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem Wartungsaufwand, der herrschen würde von irgendwelchem Zombie-Code, der existiert.
Das tut sehr gut, das zu hören. Dann, wenn jemand sagt so, ja, bei uns laufen irgendwie 6 React-Versionen gleichzeitig und dann denke ich mir so, weißt du was, mein Lighthouse-Score von irgendwie 75% bei Performance ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Das ist ja auch wieder was cool. Lighthouse Core misst halt bei uns tatsächlich einmal, wie schnell kommt der Login-Screen. Das, also den können wir auch gerne hinoptimieren, aber bei uns ist tatsächlich die Frontend-Performance nicht das Bottleneck. Wir haben eine irrsinnig komplexe Datenbank dahinter. Also wir schreiben ja bei deiner Adresse auch unsere eigene Datenbank, die über Petabytes an Daten Zeitmessungen herausfährt. Mhm. Die braucht ewig teilweise. Da ist die Frontend-Performance ein kleiner Teil. Klar, müssen wir auch hinoptimieren. Und wir haben gutes Caching, wir haben Edge-Caching, wir haben Tree-Shaking. Wir versuchen höchst optimiert die Ressourcen zu laden. Aber wir sind jetzt keine public-facing Webseite, die irgendwelche Google-Rankings beeinflusst, sondern tatsächlich haben wir ein Produkt, das einfach schnell genug ist für die Menge an Daten, die wir dort anzeigen. Ne? Ja. Da kommt es eher dann drauf an, nicht wie schnell lädt das Ding, sondern sind wir ökonomisch genug, dass wenn du jetzt diese riesen Datenmengen visualisierst und anzeigst und Tabellen ausfährst, dass das UI immer noch hält und nicht zum Schlottern anfängt. Und da sind wir eigentlich recht gut dabei.
Ja, ich meine, es gibt halt durchaus so Dinge, die halt inhärent schwierig zu lösen sind und wo man halt irgendwie so an der Grenze des Machbaren knabbert. Und dann kann man halt eben nicht erwarten, dass es dann auch noch super schnell, super schön ist, sondern dann ist Funktionieren das Ziel.
Ja, genau. Und wie gesagt, man kann ja optimieren. Also es kommt immer darauf an, was hast du für einen Pain, für einen Schmerz, wenn du das Produkt bedienst. Ist jetzt wirklich die langsame UI oder das langsame Laden der UI ein großes Problem? Oder hast du tausend andere Probleme, die du lösen willst und du nimmst halt den Kampf, der am meisten bringt nachher? Ne?
Ja, das muss halt eben erstmal funktionieren. Alles andere ist halt sekundär.
Genau.
Weißt du, wie der erste Atomreaktor der Welt aussah?
Na, keine Ahnung.
Man nehme eine Halle, stapele das Material und misst halt so lange, misst halt, wann es kritisch wird und wann halt eben so der Geigerzähler etwas. Und für den Fall, dass man eine Schnellabschaltung braucht, hast du halt entsprechendes Material, das du halt da in den Haufen reinwerfen kannst, an einem Seil oben drüber aufgehängt und da oben ist halt ein Mann mit einer Axt positioniert. So. Der erste Reaktor hieß halt buchstäblich auch Chicago Pile. So, der Haufen halt. Und ich denke mir halt, weißt du, immer wenn ich halt irgendwie was baue, was ich so gerade eben zum Laufen bekomme, aber dann ist es halt irgendwie langsam oder sieht nicht gut aus, dann denke ich halt immer, weißt du, was für die gut genug war, muss bei mir auch reichen.
Ja, aber was ich mit der Frage ist, welche Farbe hatte der Radschuppen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, zu der Zeit war irgendwie relevanter, wie viel Promille man da jetzt so noch als akzeptabel anerkennen wollte also, oder nicht.
Du weißt, dass dieser Hinweis auf Bike-Shedding war.
Oh ja, klar. Sicher.
Ja, gut.
Du, ich bin sicher, das gab's da auch, aber naja. Also, das Wichtige ist halt eben, man hat es halt trotzdem zum Funktionieren gebracht und hinterher hat es da halt irgendwie Atomreaktor am Start und das ist ja mal was. Mhm. Wo wir gerade von Verstrahlung sprechen. Ich habe hier das nächste Feature hier bei TypeScript, das finde ich schon etwas interessant.
Ja.
Und glaube, das könnte tatsächlich Auswirkungen auf so Zeug haben. Also, worum geht's? Es geht um die Iterator Helper Methods und die sind ja ein JavaScript-Feature. Das hat sich ja mittlerweile standardisiert, ist, glaube ich, auch schon in den meisten Browsern auf die eine oder andere Weise gelandet. Und die Idee dahinter ist, wir kriegen halt so Funktionen und Methoden wie MapFilterReduce nicht nur für unsere Arrays, sondern im Prinzip für alles, was das Iterator-Interface implementiert, was halt unter anderem auch so Dinge sind wie Strings, DOM-Token-Lists, die Dinge, die aus QuerySelector rauskommen, oder halt eben auch Generators, die tatsächlich solche Werte auch erst in Lazy nach und nach erzeugen.
Ja.
So. Und das geht halt jetzt schon in JavaScript länger. In TypeScript ist es jetzt auch drin. Und das würde ich jetzt erstmal unter gut subsumieren.
Ja.
Jetzt frage ich mich aber Folgendes. Wenn du jetzt hingehst, Stefan, und du schreibst eine Funktion und du hast einen Parameter, der heißt List, und da willst du eine Liste von Zahlen bekommen. Korrekt wäre es ja tatsächlich, wenn du wirklich in der Funktion mit der Liste arbeitest und nichts weiter machst als eine For-Off-Schleife, zum Beispiel. Als Typannotation wäre ja korrekt, einfach zu sagen, meine Liste hat einfach den Typ irgendwas Iterierbares, wo Zahlen rausfallen.
Ja.
Wenn ich jetzt mir TypeScript-Code angucke, sowohl meinen als auch den von vielen anderen, sehe ich in der Parameterliste da relativ häufig das Array und selten den Typ, der es eigentlich genau beschreibt.
Ja.
Und jetzt erzeugt das von meinem geistigen Auge so ein bisschen die Situation, dass ich theoretisch diese Iterator-Helpers überall nutzen könnte, dass sie auch funktionieren würde, wenn ich Vanilla JavaScript schreiben würde, aber dass in TypeScript überspezifische Typannotationen in vielen Funktionen mir sagen werden, nee, du kommst hier nicht rein, obwohl es eigentlich kompatibel wäre.
Weil das Array ja dann quasi ein Subtyp von Iterable ist.
So sieht's aus. Weißt du, warum ich das glaube? Ich habe eine Zeit lang versucht, Read-Only Arrays zu verwenden. Stellt sich raus, geht auch nicht. Aus dem gleichen Grund.
Aus dem gleichen Grund, ganz genau.
Ein Read-Only Array ist ja im Prinzip ein Array minus ein paar Features, weil es halt eben nicht gesetzt werden kann, sondern nur gelesen werden kann. Und auch Funktionen, die im Prinzip bloß dieses Array konsumieren und gar nicht vorhaben, das zu mutieren, haben als Typannotation ganz gerne give Array, aber das heißt dann auch, dass sie mein Read-Only Array, das ja weniger Features hat, nicht akzeptieren. Weswegen ich die Read-Only Arrays sehr, sehr selten da draußen sehe.
Du hast absolut recht, ja. Man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass alles, was das Iterable Interface zur Verfügung stellt, in Array vorhanden ist, oder?
Nee, absolut nicht. Also, weil ein Array hat ja Push, Pop, hast du nicht gesehen und hat halt eben tatsächlich dieses Feature, dass man da Symbol.Iterator aufrufen kann und da dann das Objekt rausbekommt, was dann ja kompatibel zu Verschleifen ist und halt eben kompatibel zu diesen neuen Features Map und Filter halt eben auf diesen Objekten ist. Also, ein Array ist ein Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Typ von dem, was das eigentlich ist.
Ja. Ja, dann greift halt auch leider nicht strukturelles Subtyping, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Weil das wäre natürlich einmal so ein bisschen ein Band-Aid, aber nein. Naja, also ich hätte mal gesagt, also ich verstehe ja, warum man jeder Arrays nimmt, weil es halt einfach einfacher ist, ne? Und in Wirklichkeit musst du ja fragen, was machen die Typ-Definition von TypeScript? Weil die sind ja eigentlich hauptsächlich die man irgendwie verwendet, also die klassischen ECMAScript-Typ-Definition, wechseln die jetzt alle auf Iterable oder haben die weiterhin noch Arrays drinnen? Weil tatsächlich gibt es manche Interfaces, die Arrays verlangen oder Funktionsbeschreibungen, die Arrays verlangen.
Das dürften sehr wenige sein, tatsächlich. Also wenn ich jetzt mich so daran erinnere, was ich so sehe, wenn ich da durch die lib.dom.ts durchklicke, habe ich so den Eindruck, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, dass das schon relativ präzise ist und dass da das Richtige drin steht. Also so rein aus so meiner Erfahrung würde ich sagen, ich kann habe relativ oft irgendwie so ein Set in den Händen und steck's da rein, wo im Prinzip meine mentale Dokumentation sagt, das will ein Array haben, aber tatsächlich geht's halt nur darum, gib mir Liste von Strings und dann geht das meistens.
Ja, also ich bin jetzt am Überlegen, weil tatsächlich ist es ja so, ich meine, das Problem ist halt, dass dieses Feature, so gut es auch ist, halt einfach zu spät da ist und das Ökosystem sich weit in eine andere Richtung entwickelt hat mit dem, was halt vorhanden war. Nicht? Du kannst jetzt vom Ökosystem nicht verlangen, dass sie jetzt alles aktualisieren, das ist makler. Und darum überlege ich, was würde ich machen, wenn ich jetzt meine eigene Software schreibe? Bin ich da so genau und nehme diese Interfaces her, wo ich noch alles damit machen kann? Das würde ich in Rust auf jeden Fall so machen. Nicht? Da würde ich Trade-Implementierungen nehmen, weil das in Rust halt auf der Hand liegt. Nicht? Aber ja. Ich glaube, ich wäre in TypeScript, JavaScript halt einfach faul und wird weiterhin das Array nehmen, weil ne, kann ich mit einem Literal anlegen, warum sollte ich dort irgendwo eine andere Typdefinition verwenden, wenn ich dort eh schon das Array habe.
Ja.
Richtigerweise anders, ne? Das verstehe ich schon. Und ich habe mit Iteratoren viel gearbeitet, da habe ich auch so Demo-Applikationen geschrieben, so Demo-Framework-Code, der eben vor allem Verkettung von Funktionen erlaubt, ohne dass jetzt das gesamte Array sofort durchgeschleift wird, sondern du kannst es halt iterierend machen, nicht? Mhm. Oder auf Bedarf machen. Und da ist es schon ganz geschickt gewesen mit diesem Simple Iterator. Wenn ich das jetzt auch durch einen anständigen Typen definieren könnte, wäre das noch besser. Es wäre schon fein gewesen. Aber
ja.
Ich konnte jetzt echt nicht sagen, wie da die Zukunft ausschaut.
Naja, ich meine, die meisten werden halt, also ich meine, der meiste Code ist ja schon Single Purpose, oder? Also, du schreibst eine Funktion, um ein Problem zu lösen, und obwohl wir hier ganze Sendungen aufnehmen zum Thema Abstraktion, ist es dann doch so, ne, schreibst ein extra Funktionchen, tust es in ein extra Modul, aber weil es halt trotzdem Single Purpose ist und weil du weißt, dass du es nur mit Arrays befüllen wirst, schreibst du da Array rein, und dann ist das ja auch gut. Das Problem ist halt, wenn das anfängt, irgendwie da so in die große, weite Welt rauszusickern, und das ist wahrscheinlich so der Ansatz, den ich wahrscheinlich auch fahren werde, dass die Dinge, die ich tatsächlich mir, wo ich mir ein bisschen Mühe gebe, um sie wirklich zu generalisieren und um sie public zu machen, da würde ich wahrscheinlich schon relativ präzise sein, beziehungsweise ich bin's eigentlich öfter mal auch schon. Mhm. Aber wahrscheinlich für so diese One-Off-Single-Purpose-Dinger, so in der allgemeinen Codebase, schreibst du halt ein Array, ne?
Ja, und ich denke mal halt auch jetzt, wenn ich jetzt eins unserer Teams als Beispiel nehme, das sind 5 Personen, die schreiben halt miteinander diese App. Warum sollten die das generalisieren? Das Einzige, was sie damit wahrscheinlich erreichen, ist, dass Neuankömmlinge verwirrter sind, die vielleicht von dem Iterator-Interface noch gar nichts gehört haben und sie jetzt fragen, warum sie dort jetzt ein Array reinstopfen können. Ne? Das kann nämlich auch sein. Also wenn du halt eine Array-Annotation hast, ist es relativ easy. Da machst du halt einfach genau das. Da machst du ein Number-Array oder ein String-Array und fertig. Und du kannst die Funktion aufrufen. Diese konnektive Verbindung muss erst einmal doppelgemoppelt, eine konnektive Verbindung, diese kognitive Verbindung, eine kognitive Verbindung, würde ich sagen, sorry. Diese kognitive Verbindung muss erst einmal vorhanden sein, gerade bei jüngeren Devs oder Neuankömmlingen, die sagen, ah, okay, da kann ich jetzt das machen. Ne?
Ja.
Für dem ist das wahrscheinlich auch übertrieben für den Anwendungsfall. Und eh, wie du sagst, hey, nein, das wird wahrscheinlich, was wird es bei uns sein, das wird eine React-Komponenten sein, die ein Array annimmt, damit es drüber iterieren kann. So wie jetzt. Da brauche ich jetzt nicht großartig was anderes machen.
Ja, in dem Fall sicherlich schon. Aber jetzt stell dir halt mal wirklich vor, du baust irgendwie was nicht sozusagen den kürzesten Weg von der Datenbank zur klickbaren Oberfläche nimmt, sondern irgendwie so mehrere Zwischenschritte hat. Da kann es ja schon vorkommen, weiß ich nicht, dass du so Dinge hast, die müssen durch mehrere Funktionen geschleift werden.
Ja.
Und im Rahmen dessen hast du öfter mal so diese Transformation von, keine Ahnung, du fängst mit einer Liste von DOM-Elementen an, das ist dann so eine Node-List, und dann musst du die dann in eine Funktion weiterreichen, die schluckt aber nur Arrays, also machst du da Array from. In der Funktion machst du eine For-Off-Schleife und filterst und gedönst das alles irgendwie in eine Map oder in ein Set, dann hast du wieder ein iterierbares Teil, willst es in die nächste Funktion geben, aber das muss wieder ein Array sein, also kochst du es nochmal runter. Weißt du? Und ich glaube tatsächlich, dass die Browser ziemlich gut sind darin, das irgendwie alles schön schnell zu optimieren, dass das performance-technisch gar nicht so sehr ins Kontor schlägt. Aber meine Güte, wenn das passiert, ist es ultra lästig. Und natürlich, was du ja vorher schon sagtest, das Kernversagen liegt ja sozusagen im Structural Subtyping.
Ja.
Also, ne, die Frage ist halt tatsächlich, ob es jetzt so mit Nominal Typing besser wäre, weil auch da wäre ja möglich, gäbe es möglicherweise so eine Basisklasse Iterator, ne?
Ja.
Ne?
Jetzt mit Nominal Typing das gleiche Problem in Wirklichkeit.
Ja, also zumindest jetzt hier bei der Geschichte, wenn wir jetzt über Arrays und das abstrakte Iteratorenkonzept reden. Aber ich habe letztens einen lustigen Fall gefunden, den fand ich schon ein bisschen gruseliger. wo ich so gesagt habe, hier, meine Funktion hätte gerne eine Weak Map zugereicht bekommen. Und stellt sich raus, eine Weak Map verhält sich zu einer normalen Map ungefähr so, wie sich ein Read-Only Array zu einem normalen Array verhält. Also, das ist strukturell gesehen, sind das Subtypen voneinander. Einfach weil eine Weak Map ist ja nichts weiter als eine normale Map minus die Iterationsmöglichkeiten. Weil halt eben ne, die Referenzen da drin jederzeit von der Garbage Collection eingesammelt werden und eine Get-Operation kannst du halt nur machen, wenn du eine andere Referenz außer der schwachen in der Weak Map selber noch hast. Mhm. Das heißt, ich kann eine Funktion schreiben, kann sagen, gib mir Weak Map und kann dann so mit dieser Weak Map umgehen, als müsste ich mich nicht darum kümmern, wie ich die Garbage Collection manage, weil die Weak Map ist ja eine Weak Map, aber dank des Structural Subtyping kannst du mir auch eine ganz normale Map geben und damit ein riesiges Memory Leak an den Start bringen.
Ja.
Das fand ich schon ein bisschen unpraktischer. Und das Schöne ist halt, sobald du in JavaScript bist, in ganz normalem Vanilla JavaScript, und du fragst das Ding, ob Weak Map eine Instance of Map ist, sagt er dir, nö, ist nicht, weil ist halt nicht. Ja. Aber strukturell gesehen, von der API her, ist das der Fall.
Ah ja. Ja. Ah, ist das bitter.
Ne? Das ist richtig fies. Vor allen Dingen, stell dir vor, das willst du debuggen.
Ja, furchtbar. Da musst du wieder so viel über die Feinheiten vom Typsystem wissen, ne?
Naja, beziehungsweise du musst halt sozusagen Bescheid wissen, wie das Verhältnis vom Typsystem zur Realität ist, ne?
Ja, genau. Du musst erst mal einen Fehler finden. Du musst erst wissen, dass das Problem ist. Und selbst das stelle ich mir schwierig vor.
Ne? Das ist halt
ja,
das...
Weil die Dokumentation, die Typen sagen ja was anderes. Die Typen sagen, hey, da gehört eine Weak Map rein, ne? Ja, ah, mein Gott. Ah, das ist alles kaputt.
naja, ich hab festgestellt, den spezifischen Fall kannst du ja lösen. Ja. Weil du kannst ja tatsächlich irgendwie sagen, also du kannst ja eine Typkonstruktion dir bauen, die für den Parameter in der Funktion, der eine Weak Map akzeptiert, der checkt halt eben irgendwie so Key off und hast du nicht gesehen, dass halt sozusagen es wirklich exakt eine Weak Map sein kann und dass halt Subtypen abgelehnt werden, weil du ja sozusagen die äußere Form auch abchecken kannst. Du computest irgendwie einen Typ zu Never und dann meckert ja der Type-Checker.
Ja.
Also das geht halt eben schon. Das geht halt dann nicht, wenn du dich auf die Meta-Ebene begehst und versuchst halt eben einen derartigen Constraint auch irgendwie auf Typebene einzubauen, indem du da auf deinen Generics rumprogrammierst, weil das habe ich nicht hinbekommen.
Was du da machen würdest, also das Einzige, was mir da einfallen würde, ist, dass du es von der Weak Map ableitest, also deine eigene Klasse machst, dass der Private Property reinschmeißt, das sicherstellt, dass die Struktur anders ist.
Ja, aber dann kann ich an meinen Leuten nicht mehr sagen, gib mir eine Weak Map, weil ich will ja nur eine Weak Map haben.
Na, genau. Ich meine, du zerstörst dann auch die Verbindung zur Weak Map, nicht? Du legst deine eigene Domäne drauf und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne?
Ganz genau.
Ja.
Ne, es ist schon schwierig. Ich meine, ja, man muss der Fairness halber sagen, so wahnsinnig oft passiert das jetzt tendenziell eher nicht. Aber kann halt vorkommen.
Aber du sagst ja, dass Instance of Checks da Fehler werfen würden. Oder ne, also wenn du jetzt eine Map reinsteckst und du checkst auf Instance of Weak Map, dann könntest du zumindest so einen Failsafe machen, nicht, dass du bei einer Map nichts tust oder einen Error schmeißt oder sonst irgendwas, dann wäre zumindest der Fehler sichtbarer.
Ja klar, ich muss halt nur wissen, dass diese zwei Typen, die gar nichts miteinander zu tun haben, technisch gesehen Subtypen voneinander sind. Besonders intuitiv ist das nicht.
Also irgendwie schaut, weil ich finde ja eigentlich strukturelles Subtyping gar nicht so schlecht, gerade wenn du JavaScript schreibst, nicht? Aber genau in solche Situationen beißt du halt wieder in den Hintern.
Naja, oder es ist halt eben einfach so, dass es, nicht eine Lösung gibt, die auf jedes Problem passt, ne?
Ja. Ah ja, TypeScript, die Sprache der Trade-offs.
Ja, es ist so. Aber ne, es ist halt, glaube ich, ein ganz okayer Kompromiss und deswegen läuft das schon.
Ja, ich find auf jeden Fall die Iterator-Sache eigentlich gut. Also ich mag Iterators recht gern, vor allem in JavaScript sind die super, du kannst mit denen ziemlich viel machen. Ich finde das Schöne auch, dass das ja tatsächlich ein Typ ist, der dann Auswirkungen hat auf die Syntax-Features, die du verwenden kannst, wie ein For-of-Loop oder die Spread-Syntax oder was auch immer. Und das darzustellen im Typsystem und selbst zu entwickeln, das ist cool. Finde ich gut.
Ja. Finde ich auch. Es fehlte halt lange Zeit irgendwie tatsächlich am Support in TypeScript, ja. Nicht in TypeScript, also vor allen Dingen auch in Runtime-JavaScript, weil du hast diese Dinge, aber du konntest ja lange, lange Zeit außer halt eben Spread-Syntax und Array-From damit nichts anstellen.
Ja.
Und jetzt, wo sie halt eben so Map und Filter bekommen, wird es halt schon ein bisschen interessanter. Ja, die Frage ist halt, wann geht wirklich irgendwer hin und sagt so, ich baue das schmalstmögliche, die schmalstmögliche Observable-Implementierung auf Basis von den Teilen.
Mhm.
Weil die könnten das ja im Prinzip leisten. Im Grunde das will wahrscheinlich niemand machen, weil die wahrscheinlich so unter der Haube aufgrund ihrer diversen Trade-offs vergleichsweise langsam sind, so verglichen mit, ich implementiere das selber. Aber es wäre halt so unter diesem Aspekt von 0 Kilobytes schon ganz spannend.
Mhm. Ich meine, prinzipiell könntest du ja auch das Ganze als Kleber nehmen, um die zwei Welten zu verbinden. Ne? Da kannst du die Observable-Welt weiterhin behalten und kannst aber den das iterierte Interface implementieren.
Ja, klar. Nee, ich meine, das müsste ja tatsächlich sowieso so sein. Es ist ja sowieso schon so, dass dieses Interface implementiert wird von allen möglichen Sachen, die man ja intuitiv dafür gar nicht halten würde. Also, ne? Also Array und Streams, ne? Dann hast du halt eben die asynchronen Iterator. Das geht ja auch alles schon. Gut, dann würde ich jetzt halt eben nur noch mal schnell anmerken, wo wir gerade bei dem Thema sind. Es gibt auch einen neuen Flag im Compiler, der einfach dafür sorgt, dass wenn man sozusagen diese Iteratoren nackt verwendet und man ruft next auf und holt sich da halt eben value und done raus, dass TypeScript das jetzt besser versteht und genauer checkt, ob da sozusagen die Kombination aus done, was ja true oder false ist, und einem value, der halt diesen oder jenen Typ haben kann, je nachdem, was gerade Phase ist, dass das halt eben auch genau gecheckt wird.
Ja, super.
Ja, nutze ich jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber es kommt halt eben vor.
Ja, wahrscheinlich kommen die Use Cases dann mit der Verwendung vom neuen Interface, nehme ich an. Also es ist guter Sparing-Partner zu dem neuen Feature.
Ja, weiß ich nicht. Ich mache das halt sehr selten, dass ich tatsächlich manuell Next aufrufe, muss ich sagen. Also halt, klar, wenn du halt irgendwie was baust, was sozusagen Werte produziert, dann mag das auch noch so relevant sein. Du baust irgendwelche so Meta-Dinger, die halt irgendwie aus zwei Iteratoren irgendwie einen zusammenbasteln, lazy, asynchron und sowas alles. Also ja, mag's geben. Aber das letzte Mal, als ich das wirklich manuell aufgerufen habe, war, glaube ich, als ich irgendwie mal demonstrieren wollte, dass man mit halt Generator-Functions Async Await nachbauen kann. Mhm. Und auch das ist schon von zweifelhaftem Wert, dass man das demonstriert, weil das braucht eigentlich niemand wissen. Aber nun, es ist halt so.
Cool.
Gut. So.
Was haben wir sonst noch? Man ist ja wirklich dünn jetzt gerade. Ne? Das ist ja. Ich kann Emojis jetzt als Module Identifier verwenden. Okay.
Naja, ich meine, Objekt-Keys können sie auch sein. Also warum sollten sie nicht Module Identifier sein dürfen?
Ja, okay. Cool.
Ich weiß halt wirklich nicht, wozu das gut ist, außer vielleicht für so Obfuskierer könnte das vielleicht relevant sein. Aber es ist halt eben so.
Mm. No uncheck Zeit, Effekt Imports. Ja, okay. Nicht schlecht, dass überprüft wird, ob die Module auch vorhanden sind, beziehungsweise ob die irgendwie was anstellen.
Ja. Beziehungsweise, also generell ist es ja so, TypeScript zu einem gewissen Grad, aber viele andere Tools ja schon, arbeiten ja unter der Annahme, dass ein Modul in ECMAScript etwas ist, was entweder was anderes importiert mit dem Import-Keyword oder was exportiert mit dem Export-Keyword.
Mhm.
Das stimmt ja nicht, das ist ja einfach nur ein Betriebsmodus von JavaScript. Du kannst einfach
ein Modul laden und bist happy damit, ne? Und
ja, genau. Und dann kannst du halt theoretisch irgendwelchen Kram patchen, einfach so. Und das ist halt relativ schlecht abgebildet. Das sieht man ja vor allen Dingen immer daran, wenn man versucht, keine Ahnung, eine Web-Component zu programmieren, zum Beispiel, und will dann in das globale Interface, wo die ganzen HTML-Tags drin stehen, einen Eintrag reinmergen, der dann sagt, dieser HTML-Tag ist jetzt hier definiert von diesem und jenem Interface, von dieser und jenen Klasse. Dann geht das ja nicht. Du kannst ja kein Declare Global schreiben in TypeScript, wenn nicht im Source Code irgendwo ein Import- oder Export-Keyword vorkommt, weil TypeScript sonst der Meinung ist, das wäre ja kein Modul und dann geht das nicht und dann fängt er an zu meckern.
Mhm.
Und dass das jetzt sozusagen ein bisschen besser verstanden wird, zu welchem Maß auch immer, ist ja schon ganz gut, würde ich mal sagen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich die meisten Entwicklerinnen und Entwickler jetzt nicht so unmittelbar betrifft.
Mhm.
Ja. Wobei ich ja letztens in dem Bereich ein bisschen was gespielt habe, wo ich dachte, das geht gar nicht, und ich hab dann festgestellt, das geht doch, es nervt halt nur höllisch. Okay. Pass auf, du kennst ja wahrscheinlich SOT, diese Datentyp-Validierungsgeschichte, ne?
Ja, finde ich cool. Ja.
Findest du cool?
Ja.
Okay, was baust du damit so?
Datenvalidierungen.
Okay, also serverseitig?
Wir haben einen ganz einfachen Use Case. Wir haben ein Team, das arbeitet dann Integration mit Drittanbietern. Du musst zum Beispiel Integration machen zwischen Dynatrace und Salesforce oder Dynatrace und Snowflake oder Dynatrace und Atlassian-Produkten oder was auch immer. Ne? Und das Problem ist, dass das mit unterschiedlichen Instanzen in unterschiedlichen Versionen arbeitet und dort auch teilweise unterschiedliche APIs auftauchen. Und wir können mit SOT relativ gut verschiedene Versionen von diesen APIs modellieren und können auch sagen, hey, diese Daten, die dort ankommen, sind tatsächlich auch diese, für die sie sich ausgeben und nichts anderes. Und macht uns das Leben dort doch um einiges einfacher.
Hm. Okay, aber das habe ich jetzt dann sozusagen verstanden, dass du das jetzt nicht unbedingt im Browser-Frontend machst, ne?
Ah, im Backend.
Ah, okay.
Es sind Integrationsfunktionen, die auf unserer Serverless-Runtime laufen. Und die laufen asynchron, die laufen täglich, gibt es keinen Zeitstress, nichts.
Ja, genau, super. Nee, und unter den Bedingungen würde ich gegen SOT halt auch nichts sagen.
Ja.
Es verbietet sich halt nur leider der Einsatz von dieser Library im Frontend eigentlich prinzipbedingt.
Weil es zu riesig ist oder weil es zu lang dauert? Oder?
Das Ding ist monströs groß.
Ja, das stimmt.
Und es gibt kein Tree-Shaking, weil das ja so einen ähnlichen Stunt macht wie deine geschätzten Kollegen von der OOP-Seite der Macht, über die du dich ja gerne so aufregst.
Ah, ich rede da gar nicht mehr auf. Ich bin mittlerweile schon sehr, sehr ruhig geworden.
Na gut. Aber das Ding ist jedenfalls, ne, importierst SOT, hast du ein Objekt, auf dem Objekt wohnen, im Rahmen von so einem Fluid Interface sämtliche Methoden, die diese Library nur anbieten kann. Und dadurch ist es halt eben einfach, auch wenn du nur drei Funktionen verwendest, wiegt es halt immer relativ viel. Hm. Und das ist schon ziemlich doof.
Ja.
Andererseits ist dieses Fluid Interface voll gut.
Ja. Na, natürlich.
Es gibt genug SOT-Alternativen. Also hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dir das mal angeschaut hast, sowas wie Walibot.
Ja, doch. Und die irgendeine, die einen coolen Namen hat. Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Ja, da gibt es mehrere von, ne? Aber die haben halt eben sozusagen die Idee, wir machen hier Tree-Shaking, das heißt, es wohnt nicht alles in einem Objekt, in einem Namespace, sondern man importiert sich halt irgendwie so lauter Einzelfunktionen und schachtelt die halt eben dann mit manueller Funktionsverschachtelung ineinander, dann hast du das schöne Fluid-Interface nicht mehr und weil es in JavaScript keinen Pipeline-Operator gibt, ist das alles sehr, sehr mühsam und finde ich deutlich, 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 deutlich weniger komfortabel als SOT und deswegen verbietet sich der Einsatz von sowas eigentlich auch, weil warum soll ich mir einen abbrechen, wenn es doch was offensichtlich Besseres gibt? Hm. So, was machen wir da?
Keine Ahnung, bitte.
Naja, was wir da machen, ist beides. Also man stelle sich folgendes Szenario vor. Du baust sowas wie SOT und hast deine ganzen Dinge aber modularisiert, so ähnlich wie Walibot das hat, also in lauter Einzelmodulen. Aber wenn du jetzt sozusagen diese Einzelmodule aus Walibot importierst, dann geht das Ding nicht hin und bietet dir halt einfach so eine Standalone-Funktion, die du manuell irgendwo reinverschachteln musst, sondern dieses Modul, das du dann importierst, hat einen Side-Effekt und patcht den globalen Prototypen von dem Root-Teil und geht dann hin und plötzlich hast du diese Features da drin.
Ja, also so wie jQuery das immer gemacht hat, ne?
Ja, doch, genauso. Das ist so ziemlich genau die Idee. Genau, wenn jQuery modularisiert war, war das auch so.
Ja, also oder wenn du ein jQuery-Plugin geladen hast, das halt ein weiteres Ding zum Fluent Interface gemacht hat, hast du halt über Declaration Merging einfach das jQuery-Objekt erweitert.
Du sprichst jetzt schon von der TypeScript-Ebene, ne?
Ja, sorry, ja, genau.
Okay, weil das ist tatsächlich so der Einwand, auf den ich jetzt zurückkommen würde, weil wenn du das jetzt machst, tatsächlich, mit TypeScript, dann klappt das. Also ne, zur Laufzeit funktioniert das. Du kannst dieses Modul, wie wir jetzt ja sehen, auch in der neuen Version, einfach importieren mit all seinen Nebenwirkungen und der patcht das. Das ist alles ganz gut. Aber wenn du jetzt nur das Kernmodul importierst und keine von den Helferfunktionen und du gehst in deinen Editor und tippst das Hauptobjekt ein und drückst Punkt. Mhm. Was bietet dir die Autocompletion an?
Ja, das, was du weißt, ne? Ja.
Alles, was da sein könnte, nicht das, was du importiert hast.
Ah, okay.
Mhm. Ja, weil das Declaration Merging bedingungslos passiert, alles, was in TypeScripts Scope ist, wird sofort geschluckt und TypeScript geht davon aus, okay, dieses Interface setzt sich jetzt zusammen aus diesem, jenem, solchen.
Oh, bitte, ja.
Und das heißt, dann hast du dir, also dann hast du jetzt sozusagen, du hast das modularisiert und du hast Tree Shaking, das ist gut, und du hast das Fluent Interface, das ist auch gut, aber du hast kein TypeScript mehr, was nicht so gut ist.
Ja.
So, und ich dachte halt eben tatsächlich, das ist wo wir halt eben enden. Wir haben nur die Auswahl zwischen lauter schlechten Lösungen. So, aber ich hab Folgendes gemerkt. Was du tatsächlich machen kannst, um das zum Funktionieren zu bringen, ist, du kannst hingehen mit deinem Fluent Interface Prototypen Patcher und du könntest hingehen und könntest tatsächlich diese ganzen extra Packages, die du dir reinziehen kannst, also diese ganzen Ergänzungen, die den Prototypen patchen, wenn du die tatsächlich sozusagen vom TypeScript Compiler verbirgst, so innerhalb deines Projekts, aber die Dinger mit eigener Package.json zu einem eigenen Package machst, mhm, und du importierst die dann ist es tatsächlich so wie bei einem Node-Import, da wird tatsächlich erst aktiv, dann wird der Type-Checker erst über dieses Paket informiert, wenn du es auch wirklich importierst.
Ja.
Das heißt, was du theoretisch halt eben machen müsstest, wäre nicht lauter Einzel-Imports, also lauter Einzel-JavaScript-Dateien machen, sondern du müsstest darüber hinaus auch noch dir die Mühe machen, hinzugehen und die in eigene Folder zu schieben und denen halt eigene Package-JSONs zu geben. Was jetzt lästig wäre, aber ich glaube, das ist im Bereich des Machbaren. Das ist im Bereich des Erträglichen.
Tatsächlich Lodash so für die ECMAScript-Modul-Variante.
Okay,
sind die nativ? Da gibt es die Möglichkeit, alles zu laden und dann gibt es die Möglichkeit, einzelne Funktionen zu laden. Da ist natürlich der Case ein bisschen einfacher. Ist ja alles im Lodash-Objekt drinnen. In der ECMAScript-Variante importierst du ja die Module einzeln. Das heißt, da hast du auch einzelne Funktionen drinnen, nicht mehr im globalen Lodash-Objekt.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Bei denen ist es ja wirklich so, dass du ja per NPM selektiv die einzelnen Features importieren kannst. Und das ist sozusagen, dass es dann mit TypeScript funktioniert, ist dann eine Nebenwirkung von dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Aber das kannst du auch gezielt machen. Und du musst dazu nicht diese ganzen Untermodule tatsächlich als NPM-Packages publizieren, sondern du kannst einfach dein Hauptprojekt haben und dann hast du da deinen Unterfolder Utils und bla und bla. Und dann hast du halt eben da drin 20 Sub-Packages. Das könntest du schon machen. Also habe ich das so gemerkt, dass das tatsächlich geht, dass man so ein Fluent-Interface-Prototype-Patching-Ding in TypeSafe machen kann mit, sagen wir mal, viel Aufwand, aber je nachdem könnte der sich tatsächlich lohnen, glaube ich.
Ja, aber gut, das kannst du ja automatisieren.
Ja, zum Beispiel, ne?
Ja.
Automatisieren, Metaprogrammieren, Generieren, hast du nicht gesehen. Am Ende ist es halt nur wichtig, dass du dem TypeScript-Compiler sagst, ne? Er muss halt diesen Folder erstmal ignorieren, was erstmal so unintuitiv aussieht. Aber wenn in diesem ignorierten Folder eine Package.json ist, kannst du es ja wieder importieren und dann läuft das.
Ich meine, genau zu dem ist ja Declaration Merging da. Wie gesagt, dieser jQuery-Vergleich kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja so etwas wie TypeScript. Darum könnte man das auch gut machen. Das Problem ist halt wieder, wie immer, wie verhalten sie ECMAScript-Module? Ich glaube, dass da auch viel schwieriger gemacht worden ist, wie es eigentlich sein sollte, dadurch, dass die Module so lange in so einem undefinierten Zustand waren. Und wenn ich mich daran erinnere, mit dieser, hey, die Spezifikation steht, aber Implementierung gibt es noch gar keine und dann versuchen irgendwie alle das herauszufinden, wie jetzt eine Implementierung funktionieren könnte, da war das sicher auch nicht ganz zuträglich.
Ja, was heißt wahr, ne? Ich glaube, das ist immer noch der Fall, würde ich behaupten. Ja. Also wenn du dir halt so anschaust, was so die diversen Modulbundler alles für so Erweiterungen haben, da scheint mir das wirklich so zu sein, dass ECMAScript-Module wirklich so eine Art irgendwie Standardsprache sind. Und dann hast du da irgendwie so, die Flensburger und die Bayern und die Österreicher, die das alles so modifizieren, dass sie damit klarkommen. Aber es ist schon sehr dialektgeprägt, was du im Alltag tatsächlich verwendest.
Ja. Wenn ich mich daran erinnere, was das für Hickhack war, bis das ECMAScript-Module irgendwie in Node vorhanden waren und wie schlecht die Adoption von denen ist. Also ja.
Ja, aber mittlerweile ist es echt ziemlich, ziemlich fluffig.
Ja.
Ja, cool. Also so meine üblichen Systemskripte, die ich früher auch gerne in JavaScript geschrieben habe, war früher immer alles so mit Read, File, Sync und alles Sync, weil keine Module, kein Async Await, alles ganz mühsam, aber mittlerweile ist es wirklich ziemlich problemlos. Man kann wirklich sagen, Top-Level Await und alles, das läuft sehr gut.
Cool. Ja, außer da kommt wieder so ein Typ daher, der meint, er muss Node 0.4 unterstützen und macht deswegen Downgrades in allen Packages.
Ja, theoretisch also könnte das vorkommen. nächste TypeScript-Neuerung, die No-Check-Option für den Compiler.
Perfekt, super, ich hau das in alle meine Build-Skripte rein. Skip Type-Checking for all Input-Files.
Ja.
Super. Gibt es jetzt nicht, warte mal, aber No-Check ist doch schon lang ein TS-Config-Flag gewesen, oder?
Das sieht mir nicht so aus.
Echt nicht?
Ne?
Teufel.
Tja, also ich muss ja sagen, No-Check über Bande verwende ich ja schon ewig, weil ich halt eben einfach so im Dev-Mode nicht mein ganzes Projekt kompiliere, sondern da fände ich dann in Bubble oder ESBuild oder so, die das einfach nur löschen.
Ja, genau. Genau.
Und wenn was kaputt ist, dann sehe ich es halt im Editor. Genau. Insofern wüsste ich ja, also und ich gehe mal davon aus, dass sowas wie Bubble oder ESBuild sehr viel schneller sind als TypeScript, selbst mit No-Check aktiv. Also weiß ich jetzt nicht, ob man dazu Ding braucht, aber nun, es ist da, ne?
Ja, es kommt davon, wie sehr du dir heute halt in der Toolchain einkaufen willst. Nicht? Also mit TypeScript, also bis aufs Bundling kannst du mit TypeScript fast alles machen. Mittlerweile, ne?
Ja. Hast nicht unrecht. So, das meiste ist da drin, halt so viele Sachen, was so ECMAScript-Features angeht, wie Decorators oder so. Da ist, wenn man jetzt wirklich in die Spezifikation ganz tief einsteigt, das in TypeScript schon teilweise ein bisschen Pi mal Daumen. Nicht so schlimm wie früher mit den Klassen, aber schon noch so ein bisschen. Aber ja, im Prinzip hast du recht.
Ja.
So. Und Bundling könnte ja komplett egal sein, wenn man eh auf dem Server unterwegs ist.
Ja.
Ja. Ich meine, ergänzend dazu haben wir natürlich auch sozusagen das No-Check auch an anderer Stelle implementiert, weil mittlerweile ist es ja so, Node.js will ja Support für TypeScript-Typen ausrollen.
Ja, ja, das, also ich habe das erst die Woche mitbekommen. Das habe ich, also das ist ja, also was passiert denn da?
Wie, was passiert denn da?
Matteo Colina hat sogar zum Pull-Request Looks Good to Me gesagt und das ist der größte TypeScript-Gegner, den ich kenne in der Node-Welt. Also ich bin beeindruckt.
Mhm. Ja, du bist beeindruckt, aber beeindruckt kannst du ja von allem Möglichen sein. Also
ja, genau.
Das kann ja alles sein von Vulkanausbruch, was jetzt vielleicht eher nicht so gut wäre, bis zu irgendwie olympischen Höchstleistungen, die gut wären. Also wo bist du jetzt da? Umweltkatastrophe oder ganz großartig?
Eigentlich ist mir sogar relativ egal, wenn ich ganz ehrlich bin. ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, also TypeScript war ja immer so ein Feature, das Deno so ausgezeichnet hat und ich verwende sehr viel Deno, also ich schreibe ganz oft in Deno und nutze es als primäre Runtime her und ich schreibe aber keine TypeScript-Programme damit. Ich schreibe normales JavaScript meistens. Es liegt auch ein bisschen an meinem Use Case. Also ich hab keine Software, die jetzt über Hilfsfunktionalität hinausgeht, weil ich halt hauptsächlich im Serverless-Kontext schreibe. Das heißt, ich habe nicht diese großen Projekte, die stark hintereinander verwoben sind. Ich habe den Anwendungscode, wo ich ein paar Bibliotheken zusammenschnalle und die ausführe. Meistens 50 Zeilen Code und ich bin fertig und da komme ich mit dem, was an Typinformationen vorhanden ist, super aus. Da brauche ich nicht mehr. Und für genau das brauche ich auch kein TypeScript. Also,
ja.
Also brauche ich nicht selbst in TypeScript schreiben. Bin doch noch fähig, dass ich das selbst passe und selbst verstehe. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das interessant ist für größere Express-Applikationen etc., wo du halt auch wirklich diese Server schreibst, die viel tun müssen, wo du viele Bibliotheken aus dem Ökosystem zusammenschnallen willst und wissen willst, ob die auch zusammen funktionieren, wo du willst, dass irgendwelche Parameter in dein Request-Objects auftauchen, die du weiterverwenden kannst. Da macht es sicher extrem viel Sinn, weil genau dort ist es auch schwierig, ohne TypeScript zu arbeiten. Und mein Gott, was machen sie denn? Sie werden das Gleiche machen wie in Deno, dass du halt einen Pre-Compile-Step hast, wo du die Typen wegschmeißt, bevor du das Ganze dann ausführst. Und nachdem Node ja meistens immer noch Sinn macht, wenn du den Server laufen hast, mein Gott, dann ist das halt ein bisschen mehr Startup-Zeit. Tut auch nicht weh.
Ja, ich meine, so wie ich das verstanden habe, ignorieren die auch nur die Typsyntax. Also ja, genau. Die checken das nicht.
Ja, macht Deno macht genau das Gleiche.
Ach so.
Ja. Deno, ich meine, du hast einen Check-Modus in Deno, ja. Aber wenn du ein TypeScript-File laufen lässt in Deno, du sagst Deno run index.ts oder so, dann werden dort keine Typen kontrolliert. Das wird einfach ausgeführt.
Also, okay, also verstehe.
Type Erasure und dann ausgeführt. Das ist, glaube ich, der SVC-Compiler, weil der ist in Rust geschrieben, der war am einfachsten zu integrieren in Deno. Typen werden gelöscht, passt, läuft.
Mm-hmm.
Und das Einzige, was eben passiert in Node.
Ja, das einzige Problem ist so ein bisschen, eigentlich ist ja TypeScript das gleiche wie ECMAScript-Module, nur noch schlimmer, ne? Also, es gibt keinen Standard.
Ja.
Es gibt keine Spezifikation, es gibt nichts. Es gibt halt einfach nur so ein Produkt, das halt einfach irgend so eine Firma da rausgerödelt hat. Und alle gehen jetzt dahin und sagen irgendwie so, da hängen wir uns dran, ohne dass es irgendwie eine Sprachspezifikation gäbe. So, ich kann jetzt da unmittelbar jetzt auch nicht erkennen, dass das jetzt zur Katastrophe führt, so direkt, aber es macht es natürlich ein bisschen schwieriger. weil, naja, du kannst halt nirgendwo nachgucken, was du da so hast, von wegen, welche Features gibt es, wie interagieren die, ja, und so weiter. Plus natürlich auch das mit den ganzen Versionen. Also, ne, da haben wir dann den Vorteil, dass TypeScript da relativ konsequent durchversioniert ist und wir auch wissen, jede andere Version ist irgendwie ein potenzieller Breaking Change. Mhm. Aber trotzdem ist das schon wirklich erschreckend, dass es dieses Fundament gibt, auf dem heute so viel Software aufsetzt. Und es gibt halt keine Spezifikation, wo irgendwas drinsteht.
Ja.
Das ist alles nur so geheimes Templer-Wissen.
Aber genau darum ist zum Beispiel auch Type Erasure das, was am besten funktionieren würde. Nicht? Es wird halt erwartet, dass du einen Editor hast, der Type-Checks macht für dich, oder du hast nebenbei TypeScript laufen für einen Typ-Check. Ne? Aber die Runtime selbst wird nicht belastet dadurch. Die Runtime versteht die Syntax oder entfernt die Syntax halt, die Syntaxerweiterungen und das war's. Nicht? So funktioniert das auch über Versionen hinweg, meiner Meinung nach.
Ja, das ist alles richtig, aber trotzdem, die Syntax an sich ist ja auch komplex genug, ne? Weil du hast ja alle Syntax von ECMAScript plus alles, was dazukommt.
Ja. Nein, natürlich.
Und
ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass es eine formelle Syntax-Definition gibt. Also.
Nee.
Ich glaube, das hat es mit den frühen Anfängen gegeben, ja, aber wie ist noch das TypeScript? Es hat einmal eine TypeScript-Spezifikation gegeben zur Version 1.0. Aber das Dokument ist, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr aktualisiert worden.
Exakt. Ja. Das ist mittlerweile wirklich ein reiner so de facto Standard.
Ich weiß nicht, wie gut das dem Standard geht, Typen auch in ECMAScript unterzubringen, nicht? Also Types as Commons.
Ja, wird ja auch diskutiert.
Wird diskutiert, ist aber stark eingeschlafen. Ist einmal ganz hoch diskutiert worden vor 2 Jahren oder so, ne? Und interessiert kein Schwein mehr. Da hätte es zumindest einen Weg gegeben, diese Typerweiterungen großzügig zu spezifizieren. Dass du eben so eine Interface-Deklaration machst oder Type-Alias-Deklaration oder wie diese Doppelpunkt-Syntax funktioniert zur Annotation. Das wäre zumindest ein Weg in die richtige Richtung gewesen, wo noch auch nämlich TypeScript sagen, hey, wir haben jetzt einen Typ-Annotations- und Definitionsstandard über ECMAScript und wir als TypeScript halten uns daran. Also, dass du quasi über die andere Ecken spielst.
Ja, ich meine, ich wäre ja wirklich schon damit zufrieden, wenn es einfach tatsächlich einfach von den TypeScript-Machern selber ein formales Dokument gäbe, wo es drin spezifiziert ist. Ja. Also, das braucht nicht mal irgendwie offiziellen Standard zu haben, sondern einfach nur so irgendeine gemeinsame Quelle der Wahrheit, auf den sich alle verlassen können.
Irgendeine EBF, also so eine Syntax-Definitionssprache, die herangezogen wird. Das ist
ja oder hey, du, nimm JSX, so, da gibt es immer noch dieses Dokument, wo drin steht, was diese Syntaxerweiterung zu ECMAScript kann. Das ist formatiert wie ein Standard. Keiner will, dass das einer wird, aber es gibt immer noch dieses eine Dokument, wo alle hingucken können und sagen können, okay, so habe ich das zu parsen.
Ja.
Ja. Gibt es halt in TypeScript nicht. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Monaten einen sehr lustigen Fall. Ich habe ja hier mein Code-Animations-Dingsy und habe da ja vor einiger Zeit auch TypeScript-Support eingebaut und habe dann natürlich so Fancy-Pants Type-Level-Programmierung gemacht, wo du ja mit so einem Mapped-Type einem Objekt irgendwie auf allen Feldern Read-Only geben kannst, indem du es dran schreibst. Mhm. Aber mit einem Minus davor kannst du es ja auch wieder runternehmen.
Ja, genau. Ja, das ist ja Voodoo, so, ne? Das ist ja irgendwo aus der Nase gezogen worden, wie die Syntax funktionieren soll.
Aber ist auf jeden Fall in TypeScript-Workshops ein sicherer Lacher, wenn man das demonstriert. Das ist sehr praktisch. Nur die Parser-Infrastruktur, auf die ich da aufbaue, so, der TypeScript-Parser da, der kann alles, der kann dieses, der kann jenes, der kann solches, aber das konnte der halt eben nicht. Ne? Und da hast du gleich erstmal einen Parse-Error, was im ungünstigsten Fall halt ist, irgendwie so alles bricht ab oder so. Oder wenn du halt so einen modernen, fehlertoleranten Parser hast, hast du trotzdem irgendwelche Syntax-Notes, die keinen Sinn ergeben. Mhm. Und das ist halt schon doof. Und das wäre halt nicht passiert, wenn es ein Dokument gegeben hätte, wo man einfach sagen kann, ich nehme, wie gesagt, diese EBNF-Syntax und schreibe die ab, stecke die in meinen Parser-Generator, drücke auf den Knopf und fertig ist die Kiste.
Genau.
Das gibt's halt nicht. Und das ist schon ein bisschen schwach. Und je mehr sich das ausbreitet, umso größer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man an solchen Reibungsverlusten irgendwann mal, so genau wie ich da, mal merkt, so ideal ist das ja vielleicht gar nicht.
Ja, aber darum geht ja auch das Ökosystem immer auf Type Erasure und nicht Type Checking. Es gibt ja nur einen Type Checker und das ist TypeScript selbst. Type Erasure gibt es viel, nicht? Weil die einfach sagen, ah cool, da beginnt Type X ist gleich, nicht? Passt, du bist zum nächsten Curly Brace oder bis zum Strichpunkt, lösche mir einfach mal alles, was irgendwie dort ist. Oder es gibt Doppelpunkt und dann bis zum nächsten Syntax-Token, das wieder durch JavaScript spezifiziert ist, lösche ich einfach, nicht? viel einfacher zum Umsetzen. Wenn du weißt, okay, da beginnt jetzt dein Anfang und ich habe irgendwo ein Ende, das ich wieder verstehe, als wie dass du die ganzen Feinheiten darin verstehst. Und darum gibt es eben so Dinge wie ESBuild, SVC und wie sie alle heißen, die dort eine Home vorwerken und versuchen, das schneller zu machen. Weil die Alternative dazu ist halt, naja, TypeScript. Und es hat ja diesen Versuch gegeben, ein Go-Äquivalent zu TypeScript zu schreiben, in dem der Source-Code verbatim hergenommen wird und übersetzt wird in Go. Das Projekt ist ja auch mittlerweile gestorben. Also das ist auch was, wo sie gesagt haben, hey, ja cool, also es geht eh etwas, die Syntax oder den JavaScript-Code, der dort existiert, so zu übersetzen, dass der in Go auch funktioniert. Aber gerade bei diesen Feinheiten, gerade bei den Sachen, die du erwähnst, gibt es jetzt so viele Ausnahmen wieder, die einfach nicht einfach zum Übersetzen sind. Für mich nicht in so einer Sprache wie Go. Und,
naja, aber hey, wenn es wenigstens die Syntax spezifiziert gäbe. Mir ist ja das Falten egal. Von mir aus gibt es halt nur einen Type-Checker. Aber trotzdem brauchst du mehrere Tools, die diese Syntax verarbeiten können. Und das ist halt im Moment auch schon schwierig genug.
Ja, na, du hast absolut recht. Das ist eigentlich, halt muss man ganz ehrlich sagen, also ich meine, das ist jetzt nicht die erste Programmiersprache, in der der Heilsberg involviert ist. Also das sollte er eigentlich schon wissen, dass man sowas braucht. TypeScript, EBNF, ich google mal nicht, dass man jetzt sagen, es gibt es nicht.
Naja, was heißt, braucht man? Also wer braucht das? Also außer halt so Aspiraten wie ich, die sich jetzt darüber beschweren. Scheint ja der Rest der Welt das nicht zu brauchen, sondern es scheint ja gut genug zu funktionieren. Ne? Es wäre halt nur sinnvoll und ordentlich, so um der ganzen Welt ein bisschen Arbeit zu ersparen, wenn es da halt einfach eine Syntaxdefinition gäbe.
Du musst es richtig verkaufen, du musst sagen, stellt euch vor, was alles möglich wäre in TypeScript, wenn es so eine Sprachdefinition gäbe.
Ne? Dann hast du halt einen Haufen Tools, hast du jetzt auch, funktionieren halt weniger gut, aber das interessiert ja die Macher des Ganzen nicht notwendigerweise.
Ja, genau.
Sure. Gut, komm, dann lass uns mal hier noch so durch den Rest durchforken. Wir gehen jetzt langsam wirklich in so.
Der Rest ist so, cool. Ne? Danke.
Build with immediate errors erlauben. Also.
Ja.
Intermediate errors, was auch immer. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Konfigurationsdatei suchen.
Das ist ja region period, der heißt Diagnostics. Okay, wurscht. Geht drüber.
Ja, das ist halt auch Sachen, die hast du am Ende in Visual Studio Code und sonst spielt das wahrscheinlich auch so eine marginale
Rolle. Der Rest ist wieder das ewige, ich suche die richtigen Files in meiner TS-Config. Cool. Das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon einige TypeScript-Workshops gemacht und du kommst dann an einen Punkt, wo du die Sprache so gut erklären kannst, dass wirklich ja jeder nachher die ganzen Feinheiten und Spezialitäten von der Sprache und von dem Verhalten verstehst.
Ja.
Und die Problemstellungen und die Stolpersteine, die nachher auftauchen, sind immer in der TS-Config und wo kriege ich bitte meine ganzen Typen her? Das ist das Schwierigste, was du machen kannst in TypeScript. Ein Projekt-Setup haben, das tatsächlich funktioniert mit den ganzen unterschiedlichen Problemstellungen, die du lösen willst.
Ja, genau das. Ich würde halt noch ergänzend hinzufügen, auch so Sachen wie NPM-Package publizieren.
Ja.
Ist auch eine Aufgabe nahe an der Unmöglichkeit. Also jedes Mal, wenn ich eine neue Version hier von meinem Code-Animierer raushaue, gehe ich hinterher auf das NPM-Package und stelle fest, irgendwas hat da nicht funktioniert, wie es sollte. Ja. Da ist irgendwas mit in das Package reingerutscht, das da nicht drin sein sollte, oder die README ist irgendwie auf GitHub vernünftig angezeigt oder auf NPM kaputt. Und überhaupt dazu zu kommen, dass man das importieren kann, mit irgendwie Browser-kompatibel und ESM-kompatibel und CommonJS-kompatibel und mit TypeScript in allen Versionen. Mhm. Also, so wie ich das mache, ist, ich habe das einmal funktionierend hinbekommen und dann wird's halt copy-paste und angepasst. Aber ich kann das niemandem erklären, wie das funktioniert.
Ja.
Das ist die wahre Kunst.
Aber absolut. Das ist genau das. Du fiddelst herum an die Einstellungen und hoffst, dass irgendwann einmal funktioniert. Und dann bist froh und rührst es nie wieder an.
Ja. Ja, also das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwie auch nur ein neues Experiment aufziehe, ist zum letzten aktiven Projekt gehen und dann halt alles, was hier so Prettier Config und ESLint und Editor Config und so ist, die ganzen basalen Config-Files rüberkopieren und dann kann man anfangen. Ja. Und wenn es halt eben an NPM-Pakete geht, habe ich halt tatsächlich mir mittlerweile so eine Markdown-Checkliste gebaut, wo ich dann immer gucke, geht das, das, das und das? Und hast du daran und daran gedacht? Dann nimmt man am besten so ein Release-Assistenz-Tool, das einen CLI-Wizard hat. Aber selbst dann ist das wirklich so unglaublich schwierig und ja auch wirklich nicht, was man eigentlich machen möchte. Das ist alles so unglaublich hakelig. Ich glaube, in der Rust-Welt hat man das mit irgendwie Cargo und Dokumentation und so ein bisschen einfacher, oder?
Ja, doch, doch. Na, also ich habe schon mal eine Bibliothek auf Crates publiziert. Das ist so standardisiert. Wenn du der Cargo-Vorlage folgst, läuft es. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat halt Cargo bzw. Rust den großen Vorteil, dass du ein Bildtool machen kannst, das sich auch um alles kümmert und nicht so ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Teilen aus einem sehr fragmentierten Ökosystem ist. Nicht? Weil das mit NPM ist ja in TypeScript auch sehr, sehr viel später gekommen. Nicht? Das waren ja am Anfang noch irgendwelche Vendor-Files oder NuGet, wie du die Bibliotheken holen sollst. Und dass dort ein NPM so populär wurde, beziehungsweise so dominant wurde, auch im Frontend-Bereich. Das ist ja erst später gekommen und dann hat TypeScript nachgezogen. Nicht? Und TypeScript ist halt in dem gesamten Ökosystem ein Add-on und nicht ein integraler Bestandteil. Auch wenn wir das oft so wahrhaben wollen, weil es so dominant und so prominent ist, es ist in allem, was passiert, ein Add-on. Es ist in der Sprache ein Add-on, es ist in den Frameworks ein Add-on und es ist auch im Package-Management ein Add-on. Und drum gibt es halt diese vielen Bruchstellen.
Ja, ich weiß nicht, ob das in den Frameworks ein Add-on ist. Ich meine, das ist ja schon ziemlich integraler Bestandteil von Angular zum Beispiel, oder?
Ja, also in Angular sogar noch mehr, weil tatsächlich Angular bis vor kurzem, glaube ich, auch auf den Compiler-Output zugegriffen hat. Ne?
Mhm.
Das stimmt schon, aber ja, ich könnte es jetzt nicht sagen, wie es in Vue ausschaut, weil Vue ist ja auch in TypeScript geschrieben, aber für Vue 2 und für React ist auf jeden Fall noch ein Add-on.
Ja, es ist ein Add-on, aber ich glaube, es ist ein ziemlich relevantes Add-on, weil ja, wenn du jetzt sozusagen React nimmst und du machst so TypeScript weg, dann ist ja das Delta zu einer Web-Component mit einem HTML-String ja schon arg eingeschrumpft.
Ja.
Ne, also ich glaube schon, dass React das ziemlich braucht, um auch mit seinen ganzen diversen Nachteilen, so bezüglich Performance und so, noch konkurrenzfähig zu sein. Aber halt so Syntaxfehler-Check in dem Markup zu haben, ist schon nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Das macht ja eigentlich auch React aus, ne? Dass das ein Syntax-Add-on zu JavaScript ist, was du herumvorwerken kannst.
Ja, ein Syntax-Add-on mit einer Spezifikation, ne?
Aber schaut euch schon zumindest der Teil von TypeScript spezifiziert, weil TypeScript ja auch JSX kann.
Ja, aber die haben noch irgendwelche komischen Dependencies da drin, dass gewisse Sachen wirklich auch React-spezifisch sind, oder?
Keine Ahnung.
Also ich weiß, dass ich irgendwie mal vor... Ja, ich habe irgendwie vor 100 Jahren mal irgendwie bezüglich irgendwie der JSX Factory oder irgendeinem so Krempel mal auf
einem GitHub-Issue subscribed. Das ist ziemlich grausam, was dort passiert. Ich meine, es erlaubt, dass du halt die JSX-Factory überschreiben kannst, das ist cool, ne? Aber, es ist sowieso ein bisschen mühsam.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass da so eine Issue ist, da habe ich halt mal subscribed, als mich TypeScript und React noch interessiert haben in der Kombination. Also es ist halt so ein bisschen her und da gibt es immer noch alle paar Wochen, dass da drüber diskutiert wird, was man denn machen müsste, aber gelöst ist es noch nicht.
Mhm. Diese JSX-Integration geht tiefer in den Compiler, als man annehmen würde. Tatsächlich.
Mhm.
Vor allem, weil du auch dort zusätzlich noch Elemente irgendwie definieren musst. Also das JSX-Verstehen funktioniert unabhängig vom Typ-Checking von JSX.
Ja.
Und das fällt da vor allem dann auf, wenn du versuchst, deine eigene JSX-Factory zu schreiben. Da merkst du, okay, cool, du verstehst ja schon, wie das funktioniert. Aber dann machst du halt das Riesenfass von bitte gib uns Typinformationen, weil auch wenn du die Syntax so schreibst und du die Factory auch definierst und hin und her und das eigentlich eh schon alles im Code drinnen ist, kapieren wir als TypeScript immer noch nicht, was dort tatsächlich passiert.
Ja. Tja, vielleicht wird ja in einer der nächsten Versionen das noch verbessert. Das wäre ja vielleicht mal, das wäre zumindest ein Feature.
Aber gut, da waren wir genau bei dem Punkt schon, es funktioniert ja eh, ne? Das ist genau dieser Hallenreaktor, das ist der Chicago-Pile.
Das kommt halt eben darauf an, ab wann du tatsächlich sagst, das ist gut genug und wir releasen das jetzt so.
Ja genau.
Gut, würdest du sagen, dass diese Folge gut genug ist und dass wir die releasen können?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es vor allem fantastisch, dass wir jetzt wieder eine Stunde über TypeScript reden. Dafür, dass wir gesagt haben, hey, wir haben es eigentlich durchgespielt, wir haben Peak TypeScript und eigentlich gibt es nichts mehr, was uns interessiert in dem Thema. Aber es lässt dann halt nicht kalt, nicht? Weil wir alle müssen irgendwie damit arbeiten. Nicht? Und ja, optimal ist was anderes. Und von dem her bin ich doch nur interessiert, was dort passiert.
Ja, ach, und weißt du, nächstes Mal schaffen wir es bestimmt wieder, uns ein TypeScript-Release zum Anlass zu nehmen, ja, um eine ganze Stunde über was komplett anderes zu reden.
Hey, wir sollten vielleicht wirklich einmal uns Zeit nehmen und über deinen Framework-Artikel reden. Das könnte man aber unabhängig von dem du jetzt machen. Weil ich glaube, die Sendung ist jetzt eh schon lang genug.
Ich glaube, die Sendung ist lang genug und das wäre jetzt auch ein thematischer Bruch, der nicht ganz unbedingt zu rechtfertigen ist.
Ja.
Ja. Aber das können wir machen.
Uns was aus, ne? Ich bin jetzt im Urlaub
oder noch. Okay, ist das dann gut oder schlecht fürs Aufnehmen?
Ah, sehr gut.
Okay, alles klar.
Ja, ich kann in den Tiroler Bergen drüber nachdenken, was ich sagen will.
Okay, na gut, dann machen wir das. Aber es hat ja auch schon ohne Tiroler Berge ganz gut funktioniert.
Ja, stimmt.
Okay.
Ja, cool.
Dann würde ich sagen, ich danke dir wie immer für den großartigen Input und das schöne Diskutieren. Wir danken euch von der werten Hörerschaft fürs Zuhören. Ihr kennt den Werbeblock ja eigentlich schon, ich muss ihn nicht rezitieren. Ihr schreibt uns an auf Social Media, ihr kommt in unseren Community Slack, ihr sagt Bescheid, wenn ihr wollt, dass wir mal die Klappe halten, statt ständig über TypeScript zu reden. Das Übliche. Und dann würde ich sagen, mir ist jetzt völlig unklar, was als nächste Revision erscheint, deswegen erspare ich mir die Preview und sage direkt, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.